lese aus dem Psalm, Kapitel 34, die Verse 8 bis 11. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen, und bringt sie in Sicherheit. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige, junge Löwen finden manchmal keine Beute und müssen hungern. Wer aber dem Herrn gehorcht, dem wird es an nichts fehlen. Wir hören jetzt die Predigt.
Die Jahreslosung, die ausgelost wurde für dieses Jahr, also der Leitsatz des Jahres 2019, steht im Psalm 34, die Verse 15, und er lautet: Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ist das Mikrofon an? Ja? Gut. Und diese Gottesdienstreihe beschäftigt sich jetzt eben nicht nur mit dem Vers 15, sondern eben mit dem ganzen Psalm 34. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist eben ja ein ganzes Paket, was Gott uns schenken will an guten Dingen. Und deshalb eben das Jahresstartpaket, so lautet die Gottesdienstreihe. Letzte Woche ging es darum, dass wir voll des Lobes sein können, und heute das Thema versorgt. David, der diesen Psalm geschrieben hat, war der Superstar schlechthin. Er war Thronanwärter. Über ihn wurden Lieder gesungen in den Straßen. Und dann kippt die Stimmung und er wird zum Staatsfeind Nummer 1. Er wird zur Persona non grata. Er ist nirgendwo mehr willkommen, auch im Ausland nicht. Und schließlich wird er Höhlenbewohner. Er kriecht in eine Höhle im Gebirge. Und nach scharen sich 400 Leute um ihn. Und wir haben uns das letzte Woche schon angeguckt. Ich habe es nochmal mitgebracht, was für Leute das waren. So floh David aus Gat und versteckte sich in der Adullam-Höhle. Und als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Und bald schon scharten sich noch andere um ihn. Und jetzt werden diese Menschen beschrieben. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von 400 Mann und David war ihr Anführer. Menschen in einer ausweglosen Situation, man könnte auch übersetzen Bedrängte. Menschen, die Schulden hatten, die anderen was schuldig geblieben waren. Menschen, so heißt es, jeder, der einen Gläubiger hatte. Und drittens, wörtlich übersetzt, bittere Seelen. Bittere Seelen. Und zwar alt und jung waren da versammelt. Und David hat es Leitungsqualitäten erworben als Heerführer, Königsqualitäten, aber nun ist eben noch was anderes gefragt, Seelsorge, könnte man sagen. Er muss Priester sein, Hirte werden, im ganz anderen Sinne nochmal. Und dann entsteht dort in dieser Höhle Psalm 34. Hier ist dieser Psalm geschrieben. Und wir schauen uns diese Verse, worum es heute geht, nochmal an. Und ich habe sie mal in einer wörtlichen Übersetzung mitgebracht. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junge Löwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Was ist das bestimmende Verb? Steht nicht in meinem Gesicht.
Fürchten.
Fürchten. Der erste Gedanke heute, der erste Punkt, das bestimmende Verb. Fürchten. Dreimal in vier Versen fürchten. Wovor fürchten sich Davids Leute? Wovor fürchten wir uns heute? Nochmal zurück zu diesem Vers 2 aus 1. Samuel. Davids Leute waren die Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder die verbittert waren. Drei Gruppen wurden bei David genannt und ich habe mal drei Gruppen von heute mitgebracht. Das sind zum einen die Jungen. Ich kann noch genau mich erinnern an den Tag, ich war 13 Jahre alt, schleppte mich morgens nach dem Aufstehen ins Badezimmer und entdeckte das Phänomen, wovor sich alle Heranwachsenden zutiefst fürchten, die schreckliche Entenfeder. In manchen Familien auch Sterz genannt. Kennt ihr das gar nicht? Man steht vorm Spiegel und das war vorher auch immer so. Aber plötzlich sieht man, da stehen ja Haare so. Morgens früh, vor der Schule. Die Entenfeder. Und dann kommt Papa rein, das ist kein Problem, Junge, du nimmst einen Kamm. Kamm war ja auch was ganz Neues. Und dann, ja, bis dahin wusste man gar nicht, was man damit macht. Also, man nimmt einen Kamm, sagt Papa, und Wasser drüber laufen lassen und dann kämmst du diese Entenfeder, ist gar kein Problem. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, man nimmt Wasser, kämmt und gerade in dem Moment, wenn man denkt, okay, und will weggehen, zing, kommt die wieder hoch. Ja, und irgendwann ist man als 13-Jähriger sich so weit, sich doch tatsächlich dann morgens noch vor der Schule die Haare zu waschen. Ja, spätestens dann weißt du, ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Die Jungen, wovor fürchten sich die Jungen? Vor Gesichtsverlust. Es kommt die Zeit im Leben, wo wir plötzlich so aus uns heraustreten und uns darüber Gedanken machen, was die anderen wohl über uns denken. Was denken die anderen? Es ist die Zeit der erwachenden Außensicht, könnte man sagen. Man nimmt sich plötzlich von außen wahr und gleichzeitig ist es die Zeit der mangelnden Weitsicht, weil man einfach noch zu jung ist. Und dann entstehen Situationen, die aus der Erwachsenenperspektive doch gar nicht schlimm sind, aber für Teens, für Jugendliche, für Heranwachsende schier unüberwindliche Probleme darstellen. Wie soll ich jetzt hier in dieser Situation ganz zu mir stehen, ohne ein Außenseiter zu werden? Davids Leute, ausweglose Situation oder wörtlich übersetzt Bedrängte. Die Lebenssituation der Jungen vielleicht? Bedrängte? Bedrängt von unheimlich vielen Eindrücken, auch heute gerade? Von Optionen, von Meinungen, von Bildern, von Ansprüchen? Wenn du das nicht mitmachst, dann bist du außen vor. Oder wenn du das nicht mitnimmst, wenn du das nicht lebst, dann bist du beim Leben außen vor, dann verpasst du was. Und zugleich fehlt eben die Erfahrung, das zu sortieren und das zu überblicken. Und dann schwebt schnell über allem die Furcht vor Gesichtsverlust. Die Jungen. Eine zweite Gruppe, die Erwachsenen. Wir haben viel gelernt, viel gearbeitet, vielleicht manches aufgebaut, investiert. Vielleicht haben wir ein eigenes Haus erworben, eine Wohnung schön eingerichtet, einen Arbeitsplatz gesichert, ein Auto gekauft, in Beziehungen investiert. Wir haben das Leben gestaltet, wir haben Wohlstand erworben, wir haben es uns gut eingerichtet. Und nun soll das alles bitteschön so bleiben. Und dann, vielleicht im Beruf, dann kommen die Jüngeren nach. Ich las von einem Manager, der mit Ende 20 voll durchgestartet hat, Karriereleiter hoch, und dann mit Ende 40 findet er sich in einem Hotelzimmer in der Großstadt nachts am Fenster wieder. Und während er schlaflos über das Lichtermeer blickt, hat er plötzlich diese Frage im Kopf: Warum dauert das Leben bloß so lange? Da kommen die Jüngeren, die Hungrigen nach. Und die Ziellinie ist noch so weit weg. Und ich halte das Tempo, das ich ja selbst vorgegeben habe, das halte ich gar nicht durch. Warum dauert das Leben bloß so lange? Ist gar kein Sprint. Marathon. Oder im Bereich der Kinder. Plötzlich stellen die Kinder nicht bloß Fragen, warum, warum, sondern warum du, Papa? Warum du, Mama? Nicht nur, warum ist das so, sondern warum machst du das so? Warum bist du so? Sie stellen nicht nur Fragen, sie stellen in Frage. Oder vielleicht gehen die Kinder auch aus dem Haus nach und nach. Oder wir erleben, wie unsere eigenen Eltern sterben. Wie die Ehebeziehung, die sich doch so wunderbar gewohnt eingespielt hat, plötzlich neu gedacht werden muss. Die Rollen verändern sich, die Rollen müssen neu besetzt werden. Oder unser Körper macht nicht mehr alles klaglos mit. Vielleicht auch eine Erfahrung im Erwachsenenleben. Also ich merke das bei der Altherrenmannschaft, wo ich mitspiele, da werden die Ausfälle öfter. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind so eine Werbetruppe für Sanitätshäuser. Ja, da Kniebandage, Fußgelenkwickel, Voltaren vorher noch eingerieben, noch eine Ibo eingeworfen, ein Mützchen auf dem Kopf, und so humpeln wir dann da über das Feld. Und erzählen dann zu Hause, was für Helden wir doch sind. Und wir haben viel gestaltet. Und manchmal haben wir plötzlich das Gefühl, Mensch, andere, jüngere oder vielleicht Umstände gestalten unser Leben, wollen mehr Einfluss auf unser Leben nehmen, als uns das lieb ist. Furcht vor Kontrollverlust. Furcht vor Kontrollverlust. Davids Leute, Schulden, die was schuldig geblieben sind, jeder, der einen Gläubiger hat. Und natürlich haben wir auch für unsere Lebensgestaltung Schulden gemacht. Ganz banal, vielleicht bei einem Hauskauf, bei einer Einrichtung, bei einem Auto. Aber ich glaube auch, wir sind, und das merken wir dann auch in dieser Lebensphase, wir sind Menschen etwas schuldig geblieben. Und wir haben alle irgendwie Gläubiger. Und haben das Leben in seinen vielen Facetten doch längst nicht so im Griff, wie wir das vielleicht in unseren Hochzeiten uns gerne eingeredet haben. Furcht vor Kontrollverlust. Und die dritte Gruppe, die Älteren. Also ich war mal jung. Bin jetzt erwachsen, und versuche jetzt mal zu erahnen, wovor könnten Ältere sich fürchten? Vielleicht, weil sie merken, sie haben ihre Leistungsfähigkeit verloren. Vielleicht, weil sie Gesundheit verloren haben. Vielleicht, weil sie schon liebe Menschen verloren haben. Furcht vor Einsamkeit. Weil sie wissen, das meiste an Lebenszeit habe ich schon verloren. Liegt schon hinter mir. So manches an Idealen oder an Idealvorstellungen haben wir aufgegeben. Und dann trifft man ältere Menschen, die wirken trotzdem dabei glücklich oder gelassen. Und manche wirken aber auch, als hätten sie ihre Hoffnung, ihre Freude und ihre Liebe verloren. Nicht Gesichtsverlust oder Kontrollverlust, sondern ganz einfach Verlust. Das ist die Zeit, die Lebensphase des Loslassens. Und eben manchmal auch einfach nur loslassen müssen. Und dann trifft man eben auch ältere Menschen, die drehen sich dabei nur um sich selbst. Und sind eine wandelnde Anklage, dass doch das Umfeld bitteschön für ihr Glück sorgen soll. Und sie sind dabei definitiv nicht glücklich. Diese dritte Gruppe in Davids Mannschaft, bittere Seelen. Bittere Seelen. Furcht vor Verlust, Furcht durch Verlust, bittere Seelen. Der zweite Punkt, Lebensangst oder Gottesfurcht. Lebensangst oder Gottesfurcht. Interessant ist ja in unserem Text Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Ihr seine Heiligen, sagt David, ihr Gotteskinder. Und er fragt, wen oder was fürchtet ihr? Wen oder was fürchtet ihr? Fürchtet den Herrn. Ich werde hinterher auch noch erklären, was Ehrfurcht vor Gott meint im Alten Testament. Aber wir merken, das zweite Schlüsselwort in unserem Text neben der Furcht ist nämlich der Herr, wörtlich Jahwe. Kommt viermal vor in diesen paar Versen. David sagt zu den Jungen, zu den Bedrängten, zu denen in unübersehbaren Situationen, da sagt er in Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Alles, was dich treffen will, sagt David, muss an Gott vorbei. Und er befreit dich von all dem, was dich bedrängen will. Er will dir Raum schaffen, einen Raum, in dem du dich entfalten, entwickeln kannst. Er will dir damit helfen, eine Identität zu finden, gerade vielleicht als junger Mensch. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? An wen will ich mein Herz hängen? Und David sagt, fürchte den Herrn. Er schafft dir Raum. Er befreit dich. Fürchtet den Herrn, ihr Erwachsenen, die, die versuchen, alle Bälle des Lebens in der Luft zu halten, vielleicht mit Furcht vor Kontrollverlust oder auch dem Eindruck, dass die Gläubiger aus den verschiedenen Lebensbereichen ständig anklopfen und wir Mangel erleben in uns selbst, aber auch, dass wir Mangel hinterlassen, dass wir Schulden machen. Und da sagt David in Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn kein Mangel haben die, die ihn fürchten. Gott sagt, du, der du Schulden hast, dem die Gläubiger auf den Hacken sind, ob das jetzt im übertragenen Sinne ist oder ganz real, vertraue dich mir an, fürchte mich und ich will den Mangel füllen. Und fürchtet den Herrn, ihr Älteren, die ihr so manchen Verlust erlebt habt und auch noch erleben werdet, die ihr loslassen müsst. Mach nicht die anderen für dein Unglück oder für dein Glück verantwortlich, denn sonst kann es passieren, dass du bitter wirst. David sagt in Vers 11, Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Ich habe mich gefragt, warum, was hat das zu tun mit Junglöwen? Warum kommt der plötzlich mit Junglöwen um die Ecke? Und vielleicht wollte er das genau den Älteren sagen, die manchmal neidisch auf die Jungen gucken und denken, noch mal einmal jung sein. Und da sagt David, weißt du, auch die Jungen, so stark und so machtvoll, wie sie wirken, auch die kommen in Situationen, wo sie hungern, wo sie darben. Aber da, wo du mich fürchtest, da entbehrst du kein Gut. Da entbehrst du nichts, was lebensnotwendig ist. Lebensangst oder Gottesfurcht? Was ist Gottesfurcht? Was ist eigentlich Gottesfurcht? Im Alten Testament, im Volk Israel, da war damit nicht Angst gemeint. Damit war nicht gemeint, sich selbst klein zu machen. Johannes, der Evangelist, der ein Jünger Jesu ist und für seine jüdischen Freunde schreibt sein Evangelium, er schreibt in einem Brief Folgendes, im 1. Johannes Kapitel 4. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Das steht oben drüber. Und alles, was wir jetzt machen können, ist ja nur immer Antwort geben. Es geht niemals darum, dass wir uns die Liebe Gottes verdienen müssten. Das können wir nicht. Er hat uns zuerst geliebt. Und alles, was wir tun, kann immer nur eine Antwort auf seine Liebe sein. Und wenn du etwas tust, wo nicht die Liebe Gottes drin ist, weil du meinst, du müsstest das jetzt tun, um Gott zu gefallen, um dir bei Gott ein Fleißpünktchen zu verdienen, dann lass es sein. Es ist nur Krampf. Er hat uns zuerst geliebt und alles, was wir tun können, ist immer nur Antwort geben. Und jetzt Gottesfurcht. Gottesfurcht umfasst im Alten Testament immer zwei Bereiche. Wenn ich da reinschaue, in der Gottesfurcht stecken immer zwei Dinge drin. Das erste ist Anbetung. Anbetung haben wir letztes Mal schon uns Vers 6 angeguckt, in dem Psalm 34, als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Interessant, ja. Wer zum Herrn aufschaut, wer Gott anbetet, wer also hochguckt, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Aufschauen im Alltagsgewühl, das Gesicht hochkriegen zu Gott und dann scheint sein Licht auf unser Gesicht und auch unser Gesicht wird hell, strahlt das wieder. Hoffnung, Freude, Perspektive, das ist Anbetung. Auf Gott schauen, mitten im Alltag. Anbetung ist das erste in der Gottesfurcht und das zweite, das geht uns vielleicht jetzt nicht so ganz leicht den Hals runter, es ist aktiver Gehorsam. Das ist das zweite Wort, was im Alten Testament immer mit Gottesfurcht zu tun hat. Und versteht ihr jetzt, warum die Liebe oben drüber so wichtig ist? Aktiver Gehorsam. Wisst ihr, Schuld entsteht da, wo ich Gott nicht vertraue. Wo ich nicht aus der Überzeugung lebe, Gott meint es gut mit mir und deshalb höre ich nicht auf ihn. Ich nehme das selbst in die Hand. Ich weiß das besser. Schuld hat immer zu tun mit Misstrauen gegenüber Gottes Liebe. Aktiver Gehorsam heißt, dass ich Gott und seinem Wort vertraue. Dazu ist es natürlich wichtig, dass ich sein Wort kenne, dass ich in seinem Wort zu Hause bin, dass ich begreife, was er eigentlich will von mir und will für das Leben, was gut ist für das Leben. Aktiver Gehorsam, dass ich Gott und seinem Wort vertraue. Dass ich darauf vertraue, er versorgt. Ich muss mir nicht krampfhaft alles nehmen und festhalten. Er versorgt, darauf zu vertrauen und dementsprechend zu handeln. Und wir merken, Gottes Furcht ist keine fromme Selbstverständlichkeit, ist kein Automatismus. David sagt, ihr Heiligen. Das ist gar kein Text an Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Ihr Heiligen, sagt David. David fordert die Gläubigen heraus, Gottes Furcht zu leben. Gottes Furcht ist die Entscheidung, ich möchte mich nicht von meinen Ängsten leiten lassen und ich möchte noch nicht mal meine Ängste bekämpfen, denn dann würde ich die Ängste ja wieder ins Zentrum stellen. Sondern ich möchte, dass Gott im Zentrum ist. Ich möchte ihn in den Blick nehmen. Und aus Liebe zu ihm, weil ich seine Liebe begriffen habe, möchte ich Anbetung leben und aktiven Gehorsam. Wie kann das aussehen? Ich habe überlegt zu Hause, soll ich da jetzt Beispiele für finden? Und dann habe ich gedacht, nein. Denn jedes Beispiel grenzt ein. Ich habe gedacht, wir beten vor einem Gottesdienst als Mitarbeiter und auch eine Lena hat das noch im Eingangsgebet gebetet, dass Gottes Heiliger Geist uns anspricht. Und damit rechne ich jetzt. Und jetzt lese ich nochmal diesen Text. Und während wir diesen Text lesen und wir den hören, hört mal, ob Gottes Geist einen Punkt in eurem Leben berührt. Und dann haltet diesen Punkt fest. Und dann setzen wir den um. Ich lese den Text. Mal einmal den ganzen Vers bitte, ganzen Psalm 34, genau. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Gottesfurcht leben, Anbetung und aktiver Gehorsam. Weil wir wissen, Gott hat uns zuerst geliebt. Und das möchte ich uns noch mitgeben, schmecken und sehen. Vers 9 hier, das klingt ja so altertümlich, wenn man es wörtlich übersetzt, schmecket und sehet. So redet ja kein Mensch mehr. Weißt du, was David sagt? Er sagt, probier es aus. Probier es doch aus. Schmecken heißt ja, dass ich das nehme und in den Mund stecke und dann eine Erfahrung mache. Das ist das Erste, ja, Erfahrungen machen mit Gott, da wo ich das versuche umzusetzen, was ich jetzt gerade heute Morgen vielleicht verstanden habe. Und das Sehen heißt ja dann Erkennen, das heißt, ich mache eine Erfahrung und durch die Erfahrung erkenne ich wieder mehr von Gott. Schmecken und sehen, wachsen als Mensch. Der Glauben wächst, das Vertrauen wächst, die Gottesbeziehung vertieft sich, die Liebe zu Gott wächst. Und ich finde das so schön, Vers 9, schmecken und sehen, ja was denn? Dass Gott gütig ist, dass Gott es zutiefst gut meint mit dir. Und David sagt, glücklich der Mensch, der das lebt. Und begreift. Amen.